In der letzten Folge haben wir über das Thema Mücken gesprochen. Und auch das Thema Mücken hat ja, einen Grund, dass wir da aktuell viel drüber sprechen, dass Mücken eine Plage werden. Denn der Klimawandel, der hat einen großen Anteil daran, Fenja, da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Und wir möchten, oder ich möchte gerne, das Thema Klimawandel so ein bisschen konkretisieren. Mal so ein bisschen gucken, was hat das für Auswirkungen? Nicht nur auf Mücken, sondern auch auf unsere Pflanzenwelt, auf unsere Gärten. Hast du in deinem Garten irgendwie schon das Gefühl, dass der Klimawandel dort irgendwelche Auswirkungen hat?
Ja, definitiv. Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass alles viel, viel früher geblüht hat. Also im April war irgendwie schon Hochkonjunktur bei mir im Garten, definitiv. Es wird natürlich alles immer trockener, die Pflanzen leiden. Also ich merke das schon, wenn ich rausgucke, definitiv.
Ich glaube sowieso, dass unsere Gärten sich in den nächsten Jahren noch immer mehr verändern werden, was die Kulturen, was die Pflanzen angeht und wie wir vor allen Dingen in unseren Gärten auch arbeiten, wie wir damit umgehen. Natürlich kann man nicht in die Zukunft schauen, aber wir haben uns gedacht, wir suchen uns mal einen Experten, der sich zum Thema Pflanzen und Blumen in Zeiten des Klimawandels so ein bisschen auskennt und haben uns deswegen Olaf Schachtschneider hier heute zu Gast in diesem Podcast geholt. Erstmal hallo Olaf.
Ja, hallo, moin.
Schön, dass du da bist. Für all diejenigen, die dich nicht kennen, magst du vielleicht dich einmal kurz vorstellen?
Ja, das natürlich sehr gerne. Also Olaf Schachtschneider, ich komme aus Dödling-Aschenstedt. Das liegt bei Wildeshausen bei Oldenburg, Niedersachsen, Deutschland. Und ich bin Inhaber eines Pflanzenhofes. Und wir haben mit ca. 8000 unterschiedlichen Pflanzen, wahrscheinlich eines der größten Pflanzensortimente in ganz Deutschland. Und das Thema Klimawandel beschäftigt uns natürlich intensiv, denn wir merken eben auch, dass viele Pflanzen, die wir so kennen, einfach nicht mehr funktionieren. Und da versuchen wir eben neue Wege bei uns im Pflanzenhof zu gehen.
Du sagst, du hast einen Pflanzenhof. Magst du vielleicht einmal kurz ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen? Wann bist du das erste Mal so in Berührung gekommen mit der Pflanzenwelt, mit dem Thema Gärtnern? Wie ist das bei dir dazu gekommen?
Auch recht spannend, weil meine Eltern, die haben hier vor 70 Jahren in Dödlingen, wie gesagt, eine Baumschule eröffnet. Und die konnten neben Pflanzen auch was anderes hervorragend Gutes produzieren. Und zwar sind das Jungs mit Gärtnergehen. Es gibt also insgesamt 3 Schachtschneider. Es gibt den Ältesten, das ist mein Bruder Udo, der betreut die Baumschule. Es gibt den Mittlersten, das ist Jens, der hat eine Staudengärtnerei. Und ja, meine Eltern haben immer gehofft, dass ich noch was anderes erlerne, dass ich eine andere Interesse habe. Aber wie gesagt, der Apfel wählt nicht fein von Birnbaum. Und ich bin dann einfach Gärtner geworden aus Leidenschaft. Und habe dann eben den Privatverkauf übernommen, der damals noch recht klein war. Und den haben wir einfach in ein kleines Pflanzenparadies umgebaut. Ich wollte unbedingt Pflanzen verkaufen und kein Tünnef. Also Pflanze ist meine Leidenschaft und das habe ich dann einfach sehr ausgeprägt hier in Aschenstedt. Ja.
Mal eine kleine gemeine Frage. Wer von den 3 Schachtschneider-Jungs kennt sich denn am besten mit Pflanzen aus? Was würdest du sagen?
Das ist wirklich fies und da möchte ich mich gar nicht zu äußern.
Musst du auch nicht.
Weil alle 3 sind wirklich leidenschaftliche Gärtner. Also Udo wirklich eine Koryphäe in der Baumschule, Jens eine Koryphäe im Staudenbereich. Diese extreme Pflanzenverliebtheit, die habe ich sicherlich. Denn ich bin derjenige, der alle winterharten Pflanzen total gerne hat.
Wie funktioniert dieses Zusammenspiel? Du hattest uns eingangs, ich muss dazu sagen, wir sind hier nämlich gerade bei dir im Wintergarten. Wir sind nicht bei uns irgendwie bei der Nordwestmediengruppe im Verlagshaus, sondern wir haben uns auf den Weg hier nach Dödling gemacht und sitzen gerade in deinem wirklich sehr, sehr gemütlichen und schönen Wintergarten mit Blick nach draußen. Also für all diejenigen, die uns jetzt nicht sehen können, sondern nur hören. Und wir haben uns vorhin so ein bisschen kennengelernt, du hast uns ein bisschen was erzählt und hast auch schon dieses Zusammenspiel mit deinen Brüdern so ein bisschen erläutert. Magst du kurz sagen, wie funktioniert das? Also kommt ihr gut miteinander klar? Habt ihr auch mal Ärger miteinander oder wie läuft das?
Natürlich haben wir auch mal Ärger untereinander, aber im Prinzip verstehen wir uns wirklich sehr, sehr gut. Denn wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Mein Bruder Udo, der hat die Baumschule, mein Bruder Jens, wie gesagt, die Staudengärtnerei und ich kaufe fast 80% der Pflanzen, die wir bei uns im Gartencenter verkaufen, eben bei meinen Brüdern ein. Nicht alles ist möglich. Einzelne Sachen werden eben separat noch woanders herangezogen und die muss ich dann eben separat eben auch zukaufen. Aber das ist so eine Art Fabrikverkauf, kann man sagen, von all den Schachtschneiderprodukten, die wir dann eben heranziehen oder die meine Brüder heranziehen. Und das Schöne ist im Übrigen auch, dass die 3. Generation schon dort eingestiegen ist. Also sowohl bei meinem Bruder Udo, da ist die Tochter schon eingestiegen, als auch bei meinem Bruder Jens. Da sind die anderen beiden Söhne schon drin im Betrieb. Also es geht weiter.
Also so ein richtiges Familienimperium, was ihr hier aufgebaut habt.
Ja, das Wort mag ich nicht so sehr, aber im Prinzip ist es schon so, dass wir hier sehr bekannt sind, ja.
Und alle eine Leidenschaft für Garten. Ja. Schön, das finde ich toll.
Ich wollte sowieso gerade sagen, als wir uns hier gerade ein bisschen bei dem Garten umgeschaut haben, man spürt direkt diese Begeisterung bei dir, die du so entwickelt hast. Du hast auch erzählt, du sammelst Pflanzen. Kannst du das mal kurz erläutern, wie sowas aussieht? Wie kann man Pflanzen sammeln? Ja.
Gut, es gibt Leute, die sammeln Briefmarken oder Bierflaschen oder was auch immer. Und ich habe einfach irgendwann gesagt, es gibt so unfassbar viele Gartenpflanzen und ich möchte einfach mehr ausprobieren. Mir ist das normale Sortiment einfach zu wenig. Nun ist es nicht so, dass ich jetzt die 100. rote Beetrose sammle, sondern wirklich unterschiedliche Gartenpflanzen. Also die Evolution ist ja wirklich vielfältig. Es gibt Pflanzen, die in Asien wachsen und hier bei uns gut gedeihen. Es gibt Pflanzen, die in Nordamerika gut wachsen und hier gedeihen, aber in der Gartenkultur überhaupt gar keine Bedeutung haben, was sehr schade ist. Weil viele haben auch spannende Blätter, spannende Blüten. Viele Pflanzen werden jetzt gerade erst neu entdeckt. Da denkt man, mein Gott, wir reisen bis zum Mond. Aber es gibt Regionen in Deutschland, die werden jetzt gerade von Botanikern neu entdeckt, wo man ganz neue Arten entdeckt. Natürlich ganz, ganz viel in Asien. Vietnam ist momentan eine ganz spannende Geschichte, wo man auf die Berge raufgeht und viele wirklich spektakuläre Pflanzen findet, die zukünftig wahrscheinlich hier bei uns mit dem neuen Klima besonders gut klarkommen werden.
Ja, wir wollen ja eigentlich über Klimawandel reden, ne? Deswegen sind wir eigentlich hier. Also wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geschrieben, du und ich, und haben geguckt, was gibt es für spannende Themen. Und Klimawandel, ja, da kann keiner eigentlich dran vorbeikommen. Und es ist ja allgegenwärtig, das Thema. Vorhin sagtest du auch, jetzt haben wir so eine Regenperiode. Das hält ja schon seit, ich weiß nicht, Oktober, November an, dass es andauernd immer regnet, viel regnet, doch sehr, sehr nass ist im Garten. Kannst du sagen, Klimawandel, wenn ich jetzt rausgucke in meinen Garten, so ein paar, ganz kurz gesagt, ein paar Punkte. Wo macht sich das bemerkbar im Garten? Kannst du das aufzählen?
Überall. Mhm. Also man kann das wirklich gar nicht einschränken. Du hattest ja eingangs auch gesagt, dass bei dir im Garten alles viel eher in Blüte gekommen ist. Mhm. Und das ist ein großes Problem insgesamt für unsere Pflanzen. 3 Wochen eher treiben die aus, 4 Wochen später fällt das Laub. Ich vergleiche das immer gerne bei uns Menschen, wenn wir so im Arbeitsalltag sind und der Chef kommt und sagt, Mensch, du von deinen 30 Tagen Urlaub kriegst du nur noch 10 Tage und damit musst du klarkommen. Das heißt also, diese 10 Tage brauchst du zur Regeneration für die Arbeit und so ähnlich geht es den Pflanzen auch. Die müssen dauerhaft eben da sein, die müssen dauerhaft Photosynthese betreiben. Viele wissen ja gar nicht, dass Pflanzen auch Schadstoffe, ganz natürliche Schadstoffe in den Blättern einspeichern. Jetzt müssen die 4 oder 6 Wochen länger diese Photosynthese betreiben und 4 bis 6 Wochen länger diese Schadstoffe in den Blättern beibehalten. Und da leiden die einfach drunter und das sieht man den Pflanzen dann auch an. Mhm. Also selbst wenn wir genug Wasser haben, selbst wenn wir genug Sonne haben, sind die Blätter meistens so ein bisschen stumpfer. Man hat das Gefühl, dass die ein bisschen schütter sind, also nicht so dichtbuschig sind. Und dann sieht man, dass es denen einfach nicht gut geht. Zu kurze Blüte oder zu starker Mast. Mhm. Also zu viele Früchte, die dann an den Pflanzen dran sind, wo die dann einfach aufgrund dieser Last zusammenbrechen. Und das wird dauerhaft wirklich unsere Natur verändern. Das merkt man. Und wir sind gerade erst zu Beginn. Also dieser Klimawandel, der findet ja gerade jetzt statt. Und also ich will jetzt nicht Ängste schnüren, aber die nächsten Jahre werden anders werden.
Das glaube ich auch. Gibt es oder gab es einen Moment, wo du bei dir im Garten warst und gesagt hast, oh, das ist jetzt irgendwie Klimawandel, jetzt merke ich das, oder dass du irgendwie besonders erschrocken warst über eine Pflanze, oder gab es da so einen Moment für dich?
Absolut, absolut. Und zwar ist es so, dass ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich Pflanzen sammle und ich habe früher sehr viel Hortensien gesammelt, sehr viele besondere Hortensienarten. Und vor 2 Jahren sind mir einfach die reihenweise eingegangen. Ne? Also Hydrangea, der botanische Name, heißt ja Wasserschlauch auf Deutsch, total spannend. Mhm. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass trotz dessen, dass man so viel Wasser dabei gibt, die einfach nicht wachsen wollen, dass die eingehen. Ganze Äste absterben, ganze Pflanzen absterben, wo ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir was verändern.
Woran lag das? Kannst du das sagen? Also wenn die genug Wasser bekommen haben, warum sind die eingegangen?
Das Problem sind einfach die Ausreißertemperaturen. Wir haben einfach Probleme, dass wir einmal oder zweimal im Jahr Temperaturen von weit über 40 Grad haben. Und die Photosynthese stellt sich einfach bei 35 Grad, so Pi mal Daumen, eben ein. Und die Pflanzen leiden einfach dadurch, das Eiweiß gerinnt und die Pflanzen gehen dann aufgrund dessen ein, also aufgrund der zu heißen Temperaturen.
Hat das auch Auswirkungen auf dein Geschäft? Also ich kann mir vorstellen, du musst schon auch ein bisschen in die Zukunft blicken und gucken, was haben wir überhaupt noch an Pflanzen, die wir anbieten? Was haben wir für ein Sortiment? Was funktioniert überhaupt noch? Was wollen die Menschen vielleicht auch noch haben? Also hat der Klimawandel schon jetzt irgendwelche Auswirkungen auf dein Geschäft?
Ja, definitiv. Wir haben ja einen Slogan und das nennt sich, wir verkaufen Pflanzen, die Gärten wirklich schöner machen. Mhm. Und dann muss ich mir natürlich selbst die Frage stellen, macht es denn nach wie vor Sinn, weiter Pflanzen anzubieten, die eben mit diesem Klimawandel nicht klarkommen? Mhm. Sei es zum Beispiel die besagte Hortensie, wobei Hortensien nach wie vor Zukunft haben, also Rispenhortensien wachsen hervorragend, Berghortensien wachsen hervorragend, aber die sogenannten Bauernhortensien, vor allem die weißen Bauernhortensien, da merken wir einfach, dass die große gesundheitliche Probleme haben. Wenn es zu heiß ist, dann sehen die nicht so schön aus. Gibt es zu viel Regen, wie es im Moment ist, dann sehen die nicht so schön aus. Und da haben wir uns entschlossen, diese Pflanzen einfach nicht mehr anzubieten, sondern wirklich dann auf Alternativen umzusteigen, die dann einfach besser damit klarkommen.
Gibt es noch so ein paar Beispiele, die du hast an Pflanzen, die vielleicht in naher Zukunft hier bei uns gar nicht mehr funktionieren? Also ich denke da zum Beispiel, Rhododendron ist ja zum Beispiel, braucht sehr viel Wasser. Hab mal gelesen, könnte irgendwann schwierig werden mit denen. Würdest du das bestätigen und sagen, ja, es gibt Pflanzen, die wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren hier gar nicht mehr haben können?
Das wird der Fall sein. Koreatannen zum Beispiel, die waren in den 70er Jahren mal sehr populär, die werden hier keine Zukunft mehr haben. Ja, Rhododendron zum Beispiel, eine sehr beliebte Pflanze mit roten Blüten zum Juni, die bekommen so viel Krankheiten, die werden keine Zukunft mehr haben. Andere Pflanzen mit sehr großen Blattmassen zum Beispiel werden durch Sommerstürme immer Probleme haben. Deine Rhododendron, die du angesprochen hast, das ist ein bisschen unfair. Man muss eben wissen, es gibt über 3000 unterschiedliche Rhododendron-Arten und wir haben nur 5 davon bei uns in der Gartenkultur intensiv gesetzt. Mhm. Diese traditionell mit den weißen Blüten, dann die sogenannten nordamerikanischen Sorten, die Katabiense-Sorten. Und ja, die werden natürlich Probleme haben. Aber das heißt, wir haben noch mehr als 2000 oder 2500 Arten, die wir gar nicht getestet haben. Und da gibt es etliche, die mit den neuen Bedingungen durchaus zurechtkommen. Und die versuchen jetzt, die Baumschulen einfach stärker in der Vermehrung zu nehmen und werden sie in den nächsten Jahren intensiver anbieten. Das heißt also, einzelne Rhododendron-Formen werden herausfallen, aber dann durch andere ersetzt.
Wo testest du das?
Ja, ich sagte ja schon, dass ich Pflanzen sammle und direkt am Geschäft habe ich nicht sehr viel Platz. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, vor ein paar Jahren eine alte Produktionsfläche zu übernehmen und das war dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich und das ist 1 Hektar groß und das haben wir in ein sogenanntes Arboretum, also eine Baumsammlung umformiert und da pflanze ich viel diese neuen Pflanzen rein und überlasse sie auch quasi der Natur und dann schauen wir einfach, kommen sie einfach mit Hitze klar, kommen sie mit Trockenheit klar oder welche Probleme gäbe es sonst?
Hast du Beispiele von Pflanzen oder Bäume, denen das gerade nicht so viel ausmacht, wo du meinst, die sind relativ robust, die können auch mal Trockenheit, die können auch mal viel Wasser ab? Gibt es da Beispiele?
Es gibt irre viele Sorten, da weiß ich mal gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich fange mal einfach mit traditionellen Pflanzen an, die meisten Zuhörer eben auch kennen. Das ist zum Beispiel der Amberbaum, eine Pflanze, die dann ahornähnliche Blätter hat, eine fantastische knallrote Herbstfärbung. Eine andere Pflanze heißt Sumpfeiche, obwohl die gar nicht im Nassen stehen muss. Eine Eiche ebenfalls mit einer irre tollen Herbstfärbung. Und wenn wir so bei uns in der Waldwirtschaft mal schauen, die Douglasie, das ist auch eine nordamerikanische
ganz tolles Holz,
Konifere, ne? Genau. Ja. Die kommt zum Beispiel auch mit dieser Hitze und mit dieser Trockenheit sehr, sehr gut klar. Ne? Also das sind so 3 ganz bekannte Formen. Aber es gibt auch spannende Blütenpflanzen, ein Gewürzstrauch zum Beispiel, der kommt ganz neu. Mhm. Ein Gehölz wird so ungefähr 3,5 Meter hoch.
Das sind so weiße
Blüten? Nee, in dem Fall rote.
Rot. Aber gibt es die nicht auch in weiß?
Die weiße ist eher so die Klimaverliererin.
Ah, okay.
Und die rote ist eigentlich so die Klimagewinnerin. Mhm. Da hat man zum Beispiel eine nordamerikanische Sorte mit einer asiatischen Sorte zusammengekreuzt. Und weil beide hatten eigentlich eher Schwachpunkte. Und die Kreuzung, die neuen Selektionen von der Sorte Aphrodite sind einfach so positiv. Hitze kein Problem, Nässe kein Problem. Sie blühen den ganzen Sommer hindurch, sind sogar noch bienen- und insektenfreundlich. Und die Natur passt sich den neuen klimatischen Bedingungen an. Mhm. Unser Problem ist nur, dass die Natur, also die Natur verändert sich so schnell, dass die Pflanze diese Impulse gar nicht mitnehmen kann. Also es wird immer vom Wetter her, die Wetterkapriolen werden ja immer mehr. Siehe Bayern jetzt aktuell mit viel zu viel Niederschlag, siehe einfach die Sommerstürme, siehe dann irgendwelche anderen Unwetter. Ne? Man spricht ja immer von einem Jahrhundertwasser. Eigentlich kann man ja sagen, es ist ein Wochenwasser, weil irgendwie jede Woche hast du irgendwo ein Unwetter. Und wie gesagt, uns, wir Menschen haben dann immer die Möglichkeiten, mit Geld das wieder aufzubauen, aber die Pflanze einfach nicht. Ne? Also wenn eine Buche 100 Jahre wächst und dann kommt auf einmal da so ein Sturzbach, dann ist die weg. Dann hast du erstmal, brauchst du 100 Jahre, bis sie wieder groß ist. Und ja, wie gesagt, es ist alles viel im Wandel. Das muss man leider so sehen.
Wie siehst du den Wandel? Also wir haben jetzt viel Theorie und wie das in den Gärten aussieht. Siehst du es als sehr problematisch? Bist du Team, wir müssen unbedingt was gegen den Klimawandel tun, sonst haben wir hier auch in unseren Gärten ein Riesenproblem? Bist du eher einer, der sagt, hey, keine Panik, die Pflanzen passen sich an, zumindest in der Hinsicht kriegen wir schon irgendwie auf die Kette. Wie siehst du das Thema?
Wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Natürlich müssen wir. Jeder Einzelne macht was und muss was tun. Und wir machen ja auch schon sehr viel. Und ich finde es immer sehr schade, wenn das da mal so negativ geredet wird. Aber wir müssen natürlich insgesamt natürlich noch mehr tun. Wir dürfen es nicht zulassen, dass es immer wärmer wird, weil die Pflanzen werden immer mehr Probleme bekommen. Es ist aber natürlich so, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, dass es in Zukunft hier keinen Wald mehr geben wird. Es wird immer Pflanzen geben, die mit diesen neuen klimatischen Bedingungen klarkommen werden. Nicht unbedingt immer nur unsere heimischen Pflanzen, aber viele heimischen passen sich an und passen sich so gut an, dass sie auch in den nächsten 20, 30, 50, 100 Jahren hier wachsen werden.
Jetzt kann man ja sagen, wenn ich was gegen den Klimawandel tun will, dann verzichte ich aufs Auto, dann, keine Ahnung, fliege ich nicht mehr im nächsten Urlaub nach Malle, was auch immer. Kann man auch in seinem eigenen Garten was gegen den Klimawandel tun?
Auf jeden Fall. Man muss natürlich überlegen, wo kommen diese Produkte her? Braucht man einfach Produkte, die, sagen wir mal, Küchenkräuter müssen, die unbedingt aus Italien im LKW hier in den Norden hergebracht werden, damit wir einfach ganzzeitig im Februar frischen Rosmarin haben? Muss das sein? Muss es sein, dass dann irgendwelche Produktformen so angezogen werden, dass sie sehr viel Energie benötigen? Das heißt, muss ich wirklich schon im März Tomaten, Jungpflanzen haben, und um die bei mir ins Gewächshaus zu setzen, oder kann ich nicht vielleicht bis April oder Mai warten? Das heißt also, müssen die wirklich mit fossilen Energien angetrieben werden? Mhm. Nein, muss man nicht. Auch beim Dünger zum Beispiel kann man sagen, muss man unbedingt mineralische Dünger nehmen, die dann einfach viel Energie benötigt haben, um die überhaupt hergestellt zu werden? Oder kann ich dann nicht einfach auf organische Substanzen zurückgreifen? Muss ich Torf verwenden oder kann ich da Alternativen nehmen? Also man kann sehr, sehr viel machen.
Für jemanden, der sich jetzt mit dem Thema vielleicht nicht so auskennt, der meinetwegen zu Hause nur einen kleinen Balkon hat, wo er das ein oder andere Pflänzchen hat, was würdest du dem empfehlen, wie er sich quasi auch schlau machen kann? Also ist es dann das klassische Googeln? Hast du Literatur auf dem Schirm? Bietest du Workshops an, um Menschen aufzuklären? Was würdest du jemandem empfehlen, der gerne was gegen den Klimawandel tun möchte, aber nicht unbedingt weiß, wie?
Ja, wir bieten ja durchaus auch Workshops an, aber der Tag hat ja dummerweise nur eben 24 Stunden und daran scheitert es dann häufig. Ne? Aber es gibt, wie gesagt, einschlägige Plattformen, sei es die Podcasts der NWZ zu hören, die ja auch sehr wissensreich sind, sei es dann eben, dass man einfach auch unterschiedlichste Vorträge sich anhört, sei es vom Park der Gärten, die sehr viel anbieten, sei es eben auch, da möchte ich ein kleines bisschen Werbung für machen, Campus Botanicus, das ist eine Online-Plattform, wo sehr, sehr viele hochwertige Gärtner regelmäßig Fachvorträge halten. Und da kann man schon sehr viel Wissen dementsprechend bekommen.
Hast du nochmal kurz bei diesem Thema, mit diesem Workshop, also ich will da jetzt gar nicht noch weiter drauf eingehen, aber hast du das Gefühl, dass auch die Resonanz zum Beispiel deiner Kunden da ist, dass die sich für diese Klimageschichte auch interessieren? Kriegst du manchmal Fragen, hey Olaf, pass mal auf, ich mache mir total Sorgen, das wird alles gerade so heiß und ich weiß nicht. Merkst du, dass es da auch in der Bevölkerung schon ein Thema ist, oder hast du eher das Gefühl, im Moment wird das noch so ein bisschen verschwiegen?
Nein, auf gar keinen Fall. Es wird nicht verschwiegen. Viele, viele Kunden haben Fragen, und was ich sehr positiv sehe, ist einfach, dass sehr viel Jugend kommt, sehr viel unter 20-Jährige, die wirklich sich mit Garten beschäftigen, die einfach Ängste haben, die aber auch was bewegen wollen und das besser machen wollen. Auch junge Familien, wir haben sehr viele junge Familien bis 30, 35, 40, die dann wirklich sagen, nein, wir möchten wieder eigenes Gemüse anbauen, wir wollen wieder einen eigenen Garten haben, wir wollen eine bessere Atmosphäre haben, wir wollen was tun für auch das Mikroklima. Es gibt natürlich das ganz große Klima, das ist natürlich schwierig, dass ein Einzelner was verändern kann, aber gerade bei sich zu Hause, wenn man jetzt ein eigenes Haus haben sollte, einen schönen Baum zu haben, unter einem Baumschatten zu sitzen, ist natürlich was ganz anderes, dann einfach als unter einer Markise, sage ich mal, ne? Das ist ja viel zu heiß. auch ein eigener Apfel vom eigenen Baum, der schmeckt ganz anders als der gekaufte. Der hat ja eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Und da gibt es sehr viel Wissen, was nachgefragt wird, sehr viel Wissen, was wir vermitteln. Es ist ja viel Wissen leider verloren gegangen. Früher hat man ja quasi von Oma das Wissen bekommen. Dann war es irgendwann nicht mal unschön, dieses Wissen abzufragen, sage ich mal ganz dreist. Aber heute ist es wirklich so, gerade die Jungen bis 30 Jahre halten, haben sehr viel Fragen, saugen richtig die Worte auf und wollen viel verändern und machen das auch. Also Gartenbau ist wieder richtig hip geworden.
Cool.
Finde ich richtig toll. Aber wo du es gerade sagst, die jungen Familien. Ich habe ganz oft im Freundeskreis, die wollen Garten anlegen, haben dann Beet und wissen gar nicht, wie sie vorgehen sollen. Mhm. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben eine Fläche, 3 Quadratmeter. Gibt es da so ein paar Empfehlungen, wo du sagst, das müsst ihr unbedingt pflanzen, da kommt ihr gut mit zurecht, ist pflegeleicht, braucht wenig Wasser. Hast du so ein paar, einfach nur ein paar Beispiele.
Ja, man muss natürlich ein bisschen ausholen. Man muss natürlich eben wissen, was ist das für ein Standort? Ist es sonnig? Ist es schattig? Steht es unter Bäumen? Ist es wirklich ein sehr sandiger Boden? Ist es mehr Richtung Küste? Oder ist es mehr auf dem Geesboden? Da muss man natürlich sehen. Angenommen, wir sagen mal, wir haben einen sonnigen Standort, ungefähr wirklich dann, sagen wir mal, in der Rasenfläche, wo jeden Tag dann doch, wenn die Sonne scheinen würde, das reinbrutzeln würde, wäre einer meiner Lieblingsfavoriten die Orangenblume. Das ist was ganz Neues. Eine Pflanze, die ursprünglich aus Mexiko kommt, die gekreuzt wurde mit unterschiedlichen Wildarten. Eine Pflanze, die ja so ein gefiedertes Laub besitzt, bis zu 3-mal im Jahr eine weiße Blüte besitzt. Und das ist unser Buchsbaumersatz Nummer 1. Den kann man rund schneiden, da kannst du kleine Hecken von machen. Also totschick und kommt bei den Kunden unglaublich gut an. Eine andere Sache möchte ich noch eben erwähnen, die auch super gut ankommt, das ist der sogenannte Himmelsbambus. Mhm. Eine Pflanze, die aufgrund des Nachnamens so ein bisschen gemobbt wird, weil alle denken, oh, Bambus will ich nicht, die wuchern ja, die machen Ausläufer. Das ist aber nicht der Fall. Das ist eine Pflanze, die keine Seitenverzweigung macht, aber eine Pflanze mit einer sehr schönen roten Laubfärbung, auch wirklich attraktiv. Das sind so zwei Highlights, würde ich mal sagen.
Und so ein paar kleine Stauden, irgendwie ein bisschen was dazwischen.
Stauden ist auch immer schön und da würde ich mal sagen, mache ich jetzt mal nicht die Exoten, die keiner kennt. Natürlich ist ein Lavendel immer klasse und was momentan wirklich schick ist, das sind sogenannte Steinquendel. Eine kleine Staude, die den ganzen Sommer über eine weiß-blaue Blüte besitzt und wenn man an den Blättern reibt, dann duftet das ganz stark nach Pfefferminze, ist aber nicht zum Essen geeignet.
Aber
auch eine Pflanze, die so gut mit wie kein Wasser klarkommen muss.
Die bekommt man hier bei dir zu kaufen?
Ja, sehr gerne.
Ja? Okay, schön.
Wir haben ja in unserem Podcast immer den Tipp des Tages. Vielleicht hast du es schon mal mitbekommen. Jetzt mal, ich weiß, du bist jetzt darauf nicht vorbereitet, aber hast du irgendeinen Tipp für unsere Zuhörer? Vielleicht auch ein ganz einfacher, simpler Trick, wie er sich beim Thema Klimawandel in seinem eigenen Garten, was er tun kann?
Da habt ihr mich wirklich erwischt, das muss ich schon sagen. Das ist wirklich gemein. Ja. Da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen überlegen. Tipps sind die Hoffnung nie aufgeben, also auf jeden Fall Freude im Garten haben und es gibt für jeden Platz die richtige Pflanze. Also als extra Tipp kann ich sagen, macht es Sinn immer den Boden nicht außer Acht zu lassen. Der Boden ist eigentlich das wichtigste Kriterium, was wir haben. Der Boden entscheidet darüber, wie die Pflanze wächst, der Boden entscheidet darüber, welche Pflanzen dort wachsen. Und wir haben ja in den letzten Jahren eben einfach sehr heiße, sehr trockene Phasen gehabt. Und wir haben jetzt aktuell zum Beispiel sehr nasse Phasen. Das heißt also, der Boden muss eben einerseits die Möglichkeit haben, Nährstoffe aufzunehmen, Wasser zu speichern, aber er muss auch eben dementsprechend die Möglichkeit haben, eben auch Wasser abzulassen. Und den sollte man grundsätzlich immer verbessern. Und dann halt Tipp des Tages, dann einfach Kompost mit einzuarbeiten. Sei es einfach, dass man einen eigenen Komposthaufen hat. Das ist eigentlich, alle, die ein bisschen Platz haben, die müssen einen Komposthaufen haben. Das geht gar nicht anders. Das ganze tolle Laub, was man im Garten hat, das ganze Schnittgrün, was man hat, die ganzen traditionellen Gartenabfälle, da macht man wirklich die beste Erde. Sowas Gutes kann ich gar nicht verkaufen.
Ich bin schon ganz oft drüber gestolpert, dass man seinen Boden prüfen lassen soll, dass man eine Probe nehmen soll, das einschicken soll. Würdest du das empfehlen?
Es gibt Situationen, da muss man das machen, wenn man jetzt also wirklich Probleme mit Pflanzen hat, dass die einfach eine Nadelverfärbung haben, dass die eine Blattverfärbung haben, da muss man sicherlich reagieren, gar keine Frage. Aber so traditionell würde ich sagen, ist das nicht unbedingt erforderlich.
Also wenn ich jetzt ein Haus baue und mir einen Garten anlege, muss ich jetzt nicht unbedingt eine Bodenprobe einschicken, um zu wissen, weiß ich, das sehe ich ja, ob ich jetzt einen lehmigen Boden habe oder sandigen Boden habe, also das…
Das Problem beim Hausbau ist ja einfach so, dass da ja ganz viele Handwerker vorher waren. Und diese Handwerker, die kommen mit unterschiedlichsten Maschinen, die kommen häufig mittlerweile mit sehr schweren Maschinen, die dann einfach so ein Haus richten, die gehen auch nicht unbedingt zaghaft mit dem Boden um. Dann gibt's da mal einen Eimer, der umköppt, dann fällt da mal ein bisschen was rein in den Boden und so weiter. Das heißt, der Boden ist nach dem Hausbau meistens ziemlich kaputt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man diesen Boden wieder verbessert, dass man also versucht, den Boden tiefgründig aufzulösen. Lockern. Durch diese schweren Maschinen wird der Boden so dermaßen zusammengedrückt, dass eine Art Staunässe entstehen könnte. Das heißt, Wasser läuft nicht mehr ab. Wurzeln könnten sich nicht entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig, als allererstes wirklich mit einem sogenannten Tiefengrubber den Boden aufzulockern oder welche Form und Art man einfach nutzt.
Spannend. Aber wir schweifen ab, ne? Ich habe aber noch eine Frage. Schädlinge.
Ja.
Gibt es durch den Klimawandel mehr Schädlinge, würdest du das sagen? Zum Beispiel der Zünsler.
Ja.
Der fiese, böse Zünsler. Kommt der durch den Klimawandel oder was?
Ja, dummerweise kriegen wir ja manchmal den Hals nicht voll. Das heißt also, wir holen uns irgendwie auch mal Produkte aus China oder aus anderen Kontinenten. Und dummerweise ist es ja so, dass da drüber einfach mal Schädlinge oder auch Krankheiten zu uns herkommen. Es ist ja bekannt, dass der Zünsler ursprünglich aus China kam und dann einfach zu uns hergekommen ist und sich den dann entsprechend überproportional verbreiten konnte. Weil natürlich jeder Deutsche in seinem Garten irgendwie einen Buchsbaum hatte. Entweder als Hecke, als runde Form. Das heißt, der Zünsler, das war für den ja ein Paradies, ne? Wenn er den einen kahl gefressen hat, konnte er gleich zum Nachbarn gehen, konnte sich überproportional vermehren. Super Sache. Das Gleiche haben wir zum Beispiel bei den Eschen. Da gibt es dann so ein sogenanntes Eschentriebsterben. Das ist zuerst mal in Schweden aufgetaucht. Auch irgendwie mal ein Pilz aus Fernost gekommen und dann war natürlich in jedem Wald irgendwie eine Esche vorhanden und dann konnten die sich natürlich eben ausbreiten. Und das ist etwas, was natürlich zunehmen wird.
Deswegen, okay, aber das haben wir selbst zu verantworten.
Das haben wir selbst zu verantworten und sicherlich ist es so, dass die Pflanzen auch durch den Klimawandel geschwächt sind und die nicht so die Abwehrkraft mehr haben und dann dementsprechend auch Schädlinge es leichter haben, diese Pflanzen zu befallen. Umso wichtiger ist es, dass man in den Gärten Vielfalt hat. Ich sagte ja, wir haben 8000 unterschiedliche Pflanzen, die wir irgendwie dauerhaft anbieten innerhalb eines Jahres. Oder sagen wir mal, man hat irgendwie einen Fundus von 1500, 1600 Pflanzen. Dann sollte man das noch nutzen. Man sollte einen Garten so vielfältig wie möglich halten. Nicht nur Lavendel, nicht nur Hortensien, nicht nur Rosen, nicht nur so die Klassiker. Sondern wir brauchen auch diese Exoten. Einfach mit dem Hintergedanken, dass einfach jeder Garten dadurch anders ist. Und Krankheiten und Schädlinge dadurch auch aufgehalten werden können. Der Zünsler, wenn jetzt nicht jeder einen Buchsbaum gehabt hätte, dann wäre irgendwo punktuell wäre der Buchsbaum eingegangen, aber nicht durch ganz Deutschland, sondern er wäre ja aufgehalten worden, weil der Nachbar oder Übernachbar keinen Buchs gehabt hätte.
Heißt Macht Sinn.
Genau, ja. Das heißt also, hätte er zum Beispiel eine Orangenblume gehabt oder einen Himmelsbambus oder eine Abelie oder was auch immer als Ersatz sozusagen, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
Ich weiß, es ist jetzt nicht das Thema, aber ganz kurz. Zünsler, was kann ich dagegen tun?
Buchsbaum rausreißen, wegschmeißen. Es macht wirklich im Moment keinen Sinn, da mit unterschiedlichsten Methoden den dann eben zu bekämpfen. Es gibt ja diesen Bacillus thuringiatus, den man spritzen kann. Früher, vor 4-5 Jahren, hat man gesagt, der Zünsler kommt nur im April und nur im August. Mittlerweile weiß man, der ist schon im Februar unterwegs. Mittlerweile weiß man, der ist auch im Juli unterwegs oder vielleicht noch im Oktober. Es ist sehr, sehr schwierig. Also man sollte im Moment wirklich auf Buchsbaum verzichten.
Okay.
Die gute Nachricht, in 5 oder 10 Jahren wird niemand mehr von diesem Zünsler sprechen, weil dann ist der Buchs mehr oder weniger abgefressen. Und dann kann man wieder auch reinen Buchsbaum pflanzen. Und eine andere gute Nachricht ist, unsere Natur hat einfach entdeckt, wie lecker sie ist. Das heißt also, die Spatzen und die Meisen fressen also mit Vorliebe mittlerweile den Zünsler.
Ah, okay.
Dummerweise schneiden wir unsere Buchsbäume ja immer so quadratisch praktisch
genau.
rund. Und da kann natürlich so eine Meise nicht reinfliegen.
Ja.
Das heißt also, frei gewachsene Buchsbäume, die haben wirklich eine reelle Chance, also wirklich eine richtige Chance, am Leben zu bleiben, wenn alles das, was formiert wird, leider absterben wird.
Ich habe eine doofe Frage. Essen die wirklich nur Buchsbaum? Die Zünsler ernähren die sich nur vom Buchsbaum?
Ja, echt? Ja. Wenn der
ist Buchsbaum, ja voll langweilig.
Buchsbaum weg, Zünsler weg.
Okay.
Eins möchte ich noch eben ganz kurz erwähnen, weil das ist total lustig, weil es gibt ja momentan sehr viele Pflanzen, die wir als Alternative anbieten. Und man nutzt natürlich den Namen Buchsbaum. Das heißt, es gibt einen Blumenbuchs, es gibt einen Blütenbuchs, es gibt eine Stechpalme, eine buchsbaumblättrige Stechpalme. Und unsere Kunden fragen immer, geht denn da der Zünsler rein? Nein, das ist also rein Marketing, dass man einfach diese Namen nutzt. Ja, okay. Also an den Blütenbuchs, in dem Fall ist es ein Germander, da geht er nicht ran. An den Blumenbuchs, in dem Fall eine Rhododendron, da geht er nicht ran. Und aber an Buchs den Ilex auch nicht.
Glaube ich, ne? Oder steht da immer Buchs mit X?
Ja, genau.
Ne? Bei Buchsbaum wird ja mit CH geschrieben. Okay. Ja, alles Marketing.
Genau.
Olaf, unglaublich spannend, was du uns hier alles erzählst. Ich würde dir zum Ende der Folge nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Wo finde ich dich, wenn ich dich ansprechen möchte? Wann habt ihr geöffnet mit deinem Geschäft? Einfach gerne nochmal für die Leute da draußen so ein bisschen Eigenwerbung.
Da sage ich nicht nein. Also, wie gesagt, wir sind in Dödling-Aschenstedt, das liegt bei Wildeshausen bei Oldenburg und wir haben ganz traditionell geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, am Samstag in den Sommermonaten bis 17 Uhr. Einfach auf unserer Homepage gucken, schachtschneider.com. Da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen, denn ich bin auch ehrenamtlich sehr viel hier in der Gemeinde unterwegs und da möchte ich sehr, sehr gerne noch Werbung machen für die Dödlinger Gartenkultur. Dreimal im Jahr gibt es dann die Möglichkeit, hier in der Gesamtgemeinde Privatgärten sich anzuschauen. Am 1. Mai, 3. Oktober immer gesetzt. Und im Sommer wechseln wir gerade, jetzt am kommenden Wochenende, am 16. Juni, ist wieder ein Aktionstag. Und da sind einfach 5, 6 Privatgärten, wo man einfach, ja, man zahlt einmalig Eintritt, 5 Euro im Moment. Und dann kann man wirklich durch all diese Gärten gehen und sich Informationen holen, eben auch von nicht nur Profigärtnern, sondern eben auch von leidenschaftlichen Gärtnern, die einfach Bock haben, ihren Garten zu zeigen.
Sehr schön, klingt spannend.
Ja, definitiv.
Vielen, vielen Dank, Olaf. Schön, dass wir hier sein durften. Sonst heißt es ja immer schön, dass du da warst. Aber ja, jetzt genau. In dem Fall schön, dass wir kommen durften.
Danke, dass
ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir nochmal wiederkommen dürfen. Du hast ja noch so ein paar andere Projekte parallel, das mit den Pflanzen sammeln und so. Da würde ich gerne auch nochmal mit dir drüber sprechen. Wer weiß, Fenja, vielleicht finden wir da nochmal ein gutes Thema. Definitiv. Und dann kommen wir nochmal her.
Ja.
Sehr schön. Sehr, sehr gerne. Sage auch vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es war so in Ordnung für euch.
Alles gut, hat total Spaß gemacht.
Ja, sehr schön.
Super. Dann
bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.